christlicher Glaube, aber das gilt auch für jüdische Religion und muslimische Religion und so weiter, ist ja Einweisung in Leben, in gutes, richtiges, sinnvolles Leben. Und das kann nur gemeinschaftlich gelebt werden. Und die Regelung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten, wie heißt das? Politik.
Wolfgang Thierse über den Zusammenhang zwischen Glaube und Politik. Und damit ganz herzlich willkommen zum Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Menschen, den Sie gerade eben im Eingangsstatement gehört haben und der nicht nur lange Jahre der deutsche Bundestagspräsident war, sondern auch in den vergangenen 6 Jahren das älteste Tagungsformat unserer Akademie geleitet hat, den politischen Club. Freuen Sie sich auf eine halbe Stunde Gespräch mit Wolfgang Thierse über Freiheit, Glaube, Politik, Demokratie und noch so einiges mehr. Ich begrüße heute ganz herzlich bei mir im Seefunken-Podcast den früheren Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Thierse. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frau Grass.
6 Jahre lang haben Sie den politischen Club der Evangelischen Akademie Tutzing geleitet, dreimal pro Jahr eingeladen zu verschiedenen Themen aus Politik und Gesellschaft, haben Sie Politikerinnen und Politiker eingeladen. Zum letzten Mal eben erst im Juni. Wir hatten hohen Besuch. Der Bundeskanzler Olaf Scholz war da, die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Steffen Habert haben wir über Online-Zoom hinzugeholt. Das war ein fulminanter Abschied aus dieser Rolle, aus dieser leitenden Tätigkeit. Fällt Ihnen der Abschied schwer?
Ja, erstens, weil Tutzing, die Akademie, das Schloss, ein wunderschöner Ort ist. Jedes Mal, wenn ich herkomme, erschrecke ich fast angesichts der Schönheit dieses Ortes und gehe sofort ans Ufer und gucke, ob die Zugspitze noch da ist. Also das ist schon ein Grund, ein bisschen traurig zu sein, aber es war auch eine schöne Aufgabe. Und der politische Club ist eine wichtige, traditionsreiche Einrichtung, die ich gerne geleitet habe, wegen der Themen, die ich ausgesucht habe, wegen der Leute, die ich eingeladen habe und die meiner Einladung gefolgt sind, aber auch wegen des Publikums, das gekommen ist. Denn zum politischen Club gehören nicht nur Referenten, sondern gehören auch das interessierte, diskutierende Publikum. Und das war sehr gut hier.
Welches Fazit ziehen Sie nach 6 Jahren in dieser Funktion?
Ach, ich kann kein Fazit ziehen, das müssen andere machen. Ich finde ja, derjenige, der den politischen Club leitet und die Veranstaltung vorbereitet, also die Themen sich ausdenkt, die unterschiedlichen Aspekte eines Themas und die Referenten einlädt, der lernt am meisten. Ich habe am meisten gelernt, weil ich mich natürlich ordentlich auf ein Thema vorbereitet habe, damit ich die Diskussion von A bis Z leiten kann. Da muss man ja schon ziemlich viel wissen, um angemessene und richtige und oder falsche, intelligent falsche Fragen zu stellen. Also das hat mir schon Vergnügen gemacht. Und ich finde ja, eine solche Einrichtung der fairen, offenen, unvoreingenommenen politischen Diskussion ist wichtig, gerade in Zeiten, wo die Zerrissenheiten, die Spaltung in der Gesellschaft eher zugenommen haben und wo vieles, was selbstverständlich in unserer Demokratie war, nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Man muss sich um diese Demokratie kümmern. Ich will nicht dramatisieren, sie ist nicht in Gefahr, aber es gibt Gefährdungen für diese Demokratie und das muss man ernst nehmen und muss die Themen, die mit dieser Gefährdung verbunden sind, zum Gegenstand der Debatte machen.
Über diese Gefährdung haben wir jetzt ja auch im Juni zum Beispiel gesprochen, im letzten politischen Club, die Zukunft unserer Demokratie. Was sind für Sie die hauptsächlichen Veränderungen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben, wo Sie sagen, das sind Gefährdungen, die entstanden sind?
Also man müsste jetzt an erster Stelle natürlich über den historischen Einschnitt, den tiefen Einschnitt sprechen, den dieser Aggressionskrieg von Putin-Russland gegenüber der Ukraine bedeutet. Das wird viel verändern. Aber reden wir über das, was ja davor schon sichtbar wird und was mir jedenfalls gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie aufgefallen ist und was mich durchaus beunruhigt, nämlich die Zersplitterung der Realitätswahrnehmung bei vielen Leuten. Es gibt eben Leute, die bestreiten, dass es Corona gibt. Wir erleben, dass eine tiefe Spaltung da ist, oder Spaltungen im Plural. Und die Demokratie lebt ja davon, dass man wenigstens indem sich immer wieder neu einigt, was ist Wirklichkeit, was sind die Probleme, mit denen wir es zu tun haben, die wir politisch bearbeiten müssen. Wenn das schwieriger wird, dann ist das auch schwieriger für die Demokratie. Und das ist meine beunruhigende Beobachtung. Also wenn man an die Querdenker denkt und an die vielen anderen Gruppierungen, die einfach in ihrer eigenen Welt leben. Und das hat sehr viel mit dem Internet zu tun, dass man sich im Internet aufhalten kann und sozusagen in dem eigenen Vorurteilsraum bleibt und gewissermaßen unter sich bleibt und andere Überzeugungen, Wahrnehmungen gar nicht mehr richtig zur Kenntnis bekommt. Und das Moment, das daran gefährlich ist, ist das Moment der Steigerung von Vorurteilen, der Steigerung von Aggressivität bis hin zur Gewaltbereitschaft. Und das erleben wir ja. Also der Hass auf Politiker, der Hass auf bestimmte Wissenschaftler, Virologen sind Gegenstand von Hassausbrüchen geworden, ja fast von Gewalt. Also das ist, finde ich, schon eine sehr beunruhigende Entwicklung, die sicher schon länger andauert, aber die jetzt im Zuge der Pandemie, beim Streit um Impfpflicht und Ähnliches, richtig deutlich geworden ist.
Gibt es, also wir haben den Ort des politischen Clubs, der ja auch ein Diskursort vor allen Dingen halt ist, ein Ort des Zusammenkommens von Bürgerinnen und Bürgern und von Politikern und Wissenschaftlern, und man kann da auch jede Frage stellen. Ist es das, was uns fehlt? Ist es das, dass Orte uns fehlen? Oder woran liegt diese Verschärfung des Diskurses?
Ich glaube nicht so sehr, dass Orte fehlen, sondern wichtig ist ja die Bereitschaft, sich einer Diskussion auszusetzen. Und das setzt ja voraus, dass man Fragen hat und dass man nicht schon 100% der Meinung ist, ich habe Recht, ich weiß alles. Mir muss keiner mehr was sagen. Nur wenn Menschen Fragen haben oder wenn sie sich hinsichtlich ihrer eigenen Meinung und ihrer eigenen Kenntnisse nicht sicher sind, sind sie bereit, sich auf ein Gespräch einzulassen, sind sie bereit, sich selber in Frage stellen zu lassen. Aber das, was man jetzt, nehme ich als Überschrift, die Querdenker nennt, ja, die sind ja hundertprozentig überzeugt, sie haben Recht. Ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit ist die alleinige richtige. Und mit denen ins Gespräch zu kommen, ist unerhört schwierig. Die kommen doch nicht zu politischen Akademien. Und deswegen ist meine Bitte, gerade auch als Politiker, das Gespräch mit denen ist schwierig, wenn es eins zwischen Politikern und solcher Art von Andersdenkenden, nenne ich, weil da ist immer so eine Art von Vorwurfsdistanz, habe ich oft genug erlebt. Dann wird man nur beschimpft oder mit Vorwürfen überzogen. Und deswegen ist das Demokratiegespräch notwendig, von gleich zu gleich, von Nachbar zu Nachbar, von Kollege zu Kollege, von Verwandten zu Verwandten. Da gibt es diese Vorwurfsdistanz nicht. Und da kann man so konkret wie möglich nachfragen, was ist der Anlass deiner Wut, deines Ärgers? Warum meinst du das nur so und glaubst, dass keine andere Meinung überhaupt möglich wäre? Im Gespräch mit Politikern gibt es immer nur die Beschimpfungsorgie, ich habe das oft genug erlebt, oder die Bereitschaft, nicht zuzuhören. Also deswegen, die Verteidigung demokratischer Kommunikation oder Demokratie ist eine Sache eben der Bürger dieser Gesellschaft. Und es ist eine alltägliche Aufgabe, dass Akademien unter anderem ein Ort sind, darauf auch vorzubereiten, es zu befähigen, Argumente zu sammeln, Argumente auszutauschen, die man dann auch im Alltag verwendet. Das macht die Akademien nach wie vor wichtig.
Wir haben ja im politischen Club mehrere Ideen auch besprochen, wie Leute aus verschiedensten Lebenswelten zusammenkommen können. Eine Idee war zum Beispiel, Freiwilligendienste wieder einzuführen. Wie stehen Sie dazu? Wäre das eine Möglichkeit zu sagen, das ist ein Ort, wo sich, oder ein Raum, eine Gelegenheit, wo sich Leute aus verschiedenen Lebensumständen treffen, die vielleicht auch eben nicht dieselbe politische Meinung haben?
Naja, Bundespräsident Steinmeier hat ja jetzt einen Vorschlag gemacht, einer einer Pflichtzeit, einer sozialen Zeit, das ist ja gleich heftig diskutiert worden, auf der einen Seite auf Zustimmung gestoßen, unter anderem mit dem Argument, das sie gerade verwendet hat, haben junge Leute sozusagen aus ihrem Lebensausschnitt, ihrer Blase, wie man das heute nennt, herauszuholen und mit ganz anderen sozialen Ausschnitten zu konfrontieren, also ganz andere Art von Erfahrungen zu machen. Aber es gibt natürlich heftige Gegnerschaft, die sagen, das ist ja Zwang und Pflicht ist ja in dieser Gesellschaft des Teufels offensichtlich. Ich nenne das ein ziemlich heruntergewirtschafteten Begriff von Freiheit, der da sichtbar wird. Aber das nur nebenbei. Wichtig wäre schon, dass auch Akademien alle Anstrengungen unternehmen sollten, wie man junge Leute gewinnt, für solche Art von Gespräch miteinander, möglichst vorurteilsfrei, aber faires, gleichberechtigtes Gespräch. Ich weiß, wie schwierig das ist. Jedes Mal gibt es die Klage, es sind ja wieder nur alte Leute. Und da sage ich immer, gegen wen soll das ein Vorwurf sein? Dass die alten Leute kommen, kann man ihnen nicht vorwerfen. Sie haben offensichtlich, obwohl sie schon so viel Lebenserfahrung haben, immer noch Fragen, Neugier, Interessen, wollen sich auch belehren lassen, wollen auch ein bisschen streiten. Das soll man ihnen nicht vorwerfen. Aber was ist mit jüngeren Leuten? Wie kann man die erreichen? Das, finde ich, ist eine große Herausforderung. Und das sage ich nicht mit einem billigen Vorwurf, so der alte Mann beschimpft die jungen Leute. Nein, das ist nicht der Punkt. Die Lebensrealität junger Leute ist anders geworden, teilweise anstrengender. Sie haben viele Dinge gleichzeitig zu bewältigen. Aber da dazwischen zu kommen, das wäre wichtig, weil es bei der jungen Generation so wie es bei den Alten. Es gibt Leute, die sehr engagiert sind, die ein Interesse am Gemeinwohl haben. Und es gibt eben andere, denen das überhaupt nicht interessiert. Ja? Aber wie erreicht man die, dass sie sich mehr beteiligen, dass sie begreifen, es ist immer auch von ihnen die Rede. Also wird nicht nur über sie geredet, es ist noch viel besser, wenn sie mit debattieren und mitstreiten.
Der politische Club soll so ein Ort ja auch sein und wir haben mehrere Aufgaben dieses politischen Clubs ja gerade auch kurz angesprochen. Er soll Menschen befähigen, er soll Orte schaffen. Was war für Sie die wichtigste oder was ist für Sie die wichtigste Aufgabe?
Ja, politische Bildung bleibt wichtig unter einem einfachen, leitenden Gesichtspunkt. Demokratie ist die einzige Herrschaftsform, die in immer neuen Kraftanstrengungen immer wieder neu gelernt werden muss. Das fängt an, dass man in diesem Lande immer wieder das Wahlrecht alle 4 Jahre, wenn Bundestagswahlen sind, erstmal lernen muss, begreifen, wie geht die Wahl. Aber man muss immer wieder neu lernen, was sind die Regeln, die Institutionen dieser Demokratie? Wie kann ich sie für meine Interessen, meine Meinung nutzen? Das muss man miteinander lernen. Und dazu braucht man Wissen, dazu braucht man Argumente. Und deswegen, das macht Akademien, das macht politische Bildung im weiten Sinne des Wortes geradezu unersetzlich für Demokratie.
Sie haben viele Themen behandelt in den letzten 6 Jahren. Ich habe schon gesagt, es waren pro Jahr immer 3 Tagungen. Gibt es Themen, die Sie noch gerne behandelt hätten und welche wären das gewesen?
Also es gibt natürlich viele Themen. Ich habe immer noch große Interessen und weiß auch, dass manches immer neu geklärt werden muss. Also etwa ein Stichwort, das Sie gerade verwendet haben. Welches Verständnis von Freiheit haben wir in dieser Gesellschaft? Ist das identisch mit individueller Selbstbestimmung, mit Selbstverwirklichung, ohne den Blick auf andere zu haben? Oder könnten wir Freiheit begreifen als etwas, was zu tun hat mit der eigenen verantwortlichen Entscheidung mit Blick auf die anderen. Mhm. Denn, um es am Beispiel der Impfpflicht nochmal zu zeigen, für die es Argumente gibt und gegen die es Argumente gibt. Also, dass man darüber debattiert, pragmatische Argumente pro und contra, ist das eine, aber dass man sagt, Impfpflicht ist schon des Teufels, weil sie die Freiheit, alleine über meinen Körper zu bestimmen, einschränkt. Aber dabei vergessen diejenigen, die das so überhöhen ideologisch, dass die Folgen meiner Entscheidung immer die anderen zu tragen haben. Diese Freiheit setzt voraus, dass es ein funktionierendes Gesundheitssystem gibt für den Fall, dass ich krank werde, dass es also einen Sozialstaat gibt, also die Solidarität der anderen, der vielen. Und wenn dieser existenzielle Zusammenhang zwischen Freiheit und Solidarität und Gerechtigkeit aufgelöst wird, dann wird es gefährlich. Und ich habe ein wenig den Eindruck, dass das passiert, wenn ich all die Debatten sehe, nicht generell, aber bei ganz vielen Menschen. Und das darüber zu reden, wie wir heute angesichts der Herausforderungen, nicht nur Corona war eine Bewährungsprobe, aber wenn wir daran denken, was haben wir eigentlich als Gesellschaft zu leisten, wenn wir die ökologische Katastrophe verhindern wollen? Wenn wir die Klimakatastrophe verhindern wollen? Das geht nicht ohne eine radikale Änderung unserer Lebensweise, unserer Art zu konsumieren und zu produzieren. Das wird nicht gehen ohne bestimmte Arten von Beschränkungen, von Veränderungen. Mhm. Dies zu begreifen, das setzt doch voraus, dass ich den Blick auf die anderen habe. Was bedeutet der Klimawandel für die anderen? Was bedeutet mein Verhalten? Dass ich so und so konsumiere, Auto fahre, fliege, was auch immer. All das, was uns ganz selbstverständlich geworden ist. Und ich will hier gar nicht moralisieren, sondern was bedeutet das für die anderen, für uns, die nachfolgende Generation, für die andere Teile der Welt, denen es schlechter geht? Das muss ich doch in mein Verständnis von Freiheit mit einbeziehen. Dieses Moment von Verantwortung für die anderen. Also das wäre ein Thema. Und damit ist man bei dem nächsten Thema, was heißt Solidarität unter den Bedingungen dramatischen Wandels, Stichwort ökologische Veränderung, die wir brauchen angesichts globaler Ungerechtigkeitsverhältnisse. Also solche Themen. Ich habe ein Thema verhandelt ein ganzes Wochenende, das fand ich sehr spannend, zum Thema Heimat.
Ich erinnere mich.
In einer offenen Welt ist da noch das Bedürfnis nach Zuordnungen, nach Selbstverständlichkeiten, nach Vertrautheiten legitim? Oder ist es verdächtig? Oder wird es nicht gerade noch viel notwendiger? Also darüber zu reden, was bedürfen Menschen, die ja nicht nur so starke Figuren wie Nietzsche gedacht hat, sondern die ganz durchschnittliche Menschen sind, was bedürfen sie gerade in Zeiten des Wandels an Sicherheiten? Nicht nur sozialer Art, sondern auch das, was ich etwas nenne, menschliche Sicherheiten. Wie sehen die aus? Welche Art von Überzeugung braucht man, damit man sozusagen solche dramatischen Veränderungen als Individuum wie als Gemeinschaft nicht nur aushalten kann, sondern produktiv leben kann. Also darüber sich neu, immer wieder neu zu verständigen. Das ist eine Aufgabe, die ständig notwendig ist.
Glaube und Kirche, Herr Thierse, hängt das zusammen?
Ja, natürlich hängt das zusammen. Natürlich gibt es auch wie hat das Rilke genannt, einen kapellenlosen Glauben. Und das Phänomen Religion geht weit über Kirche hinaus oder Kirchenzugehörigkeit. Das Religiosität hat vielfältige und immer diffusere Formen angenommen. Aber es gibt christlichen Glauben nicht ohne die Weitergabe dieses Glaubens, ohne Anknüpfen an Tradition. Und ohne Institution ist das nicht denkbar. Das ist eine naive oder illusorische Vorstellung, dass es Weitergabe des christlichen Glaubens gibt, ohne dass er weitererzählt wird. Dass das, was in der Bibel steht und was die Früheren gedacht haben, immer wieder neu interpretiert wird und bezogen auf das eigene Leben gedacht und debattiert wird. Also insofern ist dieser Zusammenhang unauflösbar.
Wir haben ja gerade über Themen gesprochen, die Sie gerne noch behandelt hätten und auch das Thema eigene Haltung, eigene Verortung in einer Welt, die einem Herausforderungen bietet. Insofern war meine Frage mit dem Zusammenhang zwischen Politik und Glaube auch in die Richtung gelenkt, wie darf das überhaupt zusammenhängen? Wir sind ja kein streng laizistischer Staat, es gibt Religionsunterricht bei uns in der Schule und das Finanzamt treibt die Kirchensteuer ein. Das ist in Frankreich ganz anders zum Beispiel. Wie darf das zusammenhängen?
Also wir leben nicht in einem laizistischen Staat. Wir leben auch nicht in einer säkularen Gesellschaft, wie immer behauptet wird, sondern wir leben in einer vielfältigen, pluralistisch, religiös, weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft. Das ist etwas anderes als die Behauptung, dass wir in einer säkularen Gesellschaft leben. Wir leben in einem säkularen Staat. Der Staat ist weltanschaulich neutral. Und weil er das ist, ermöglicht er die Religions- und Weltanschauungsfreiheit seiner Bürgerinnen und Bürger. Das ist ganz wichtig. Das ist etwas anderes als laizistischer Staat. Und wir haben ein Modell der kooperativen Trennung von Kirche und Staat. Aber Sie fragen ja auch noch mal danach, inwiefern Glaube öffentlich wirksam werden kann und mit Politik zu tun hat. Da muss man immer zwei einfache Sätze sagen. Erstens, Religion, auch christlicher Glaube, ist Privatsache, insofern sie Sache der freien, persönlichen Entscheidung des Einzelnen ist und der Staat da nicht mitentscheiden darf. Mhm. Aber Religion und christlicher Glaube ist zugleich nicht nur Privatsache, weil es ja nicht bloß einen geglaubten Glauben geben kann, sondern christlicher Glaube, aber das gilt auch für jüdische Religion und muslimische Religion und so weiter, ist ja Einweisung in Leben, in gutes, richtiges, sinnvolles Leben. Und das kann nur gemeinschaftlich gelebt werden. Und die Regelung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten, wie heißt das? Politik. Also gibt es immer auch Zusammenhänge zwischen christlichem Glauben, zwischen Religion und Politik. Weniger parteipolitisch. Man kann aus dem christlichen Glauben unterschiedliche Konsequenzen ziehen und in konkreten politischen Fragen auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber das ist christlichen Glauben ohne Nächstenliebe, ohne Einsatz für den Nächsten, ohne Einsatz für Gerechtigkeit und Solidarität geben könnte, das glaube ich nicht. Das wäre nur ein privatistischer Glaube, den ich für überflüssig halte, sondern Glaube hat mit gemeinschaftlichem Leben zu tun. Wie leben wir sinnvoll und gut? Welche Vorstellungen dafür entwickeln wir? Und da hat das Christentum ja eine reiche Tradition davon, was gutes, richtiges, sinnvolles Leben ist.
Die Kirchen haben mit immensen Austrittszahlen zu kämpfen, sowohl die katholische, aber eben auch die evangelische Kirche. Was glauben Sie, was Menschen daran hindern könnte, ihre Kirchen zu verlassen?
Vielleicht gebe ich eine zu einfache Antwort. Ich bin ja nicht Christ, weil ich diesen Bischof oder jeden Pastor so doll finde. Sondern manchmal ist man Christ trotz der Erfahrung und Beobachtung mit anderen Christenmenschen und Priester und Pastoren und Bischöfe und wer weiß und Kardinäle und Landesbischöfe und so weiter sind ja Menschen, die verfehlen, die sich irren, die entsetzliche Fehler begehen und in diesem Fall bei sexualisierter Gewalt und Missbrauch bisher vor allem in der katholischen Kirche verhandelt, aber wir wissen ja, dass es das in der evangelischen Kirche auch gibt und noch viel mehr in dieser Gesellschaft, tausendfach, zehntausendfach, hunderttausendfach, in Familien, in Sportvereinen, in Heimen und überall. Aber jetzt regen sich alle über die katholische Kirche auf, was ich als katholischer Christ verstehe. Darüber rege ich mich auch und bin tief betroffen. Aber sexualisierte Gewalt, Missbrauch, das ist ein Problem dieser Gesellschaft insgesamt, mit dem sie sich befassen soll. Also, auf Ihre Frage, wenn man glaubt, wenn man der Überzeugung ist, das ist etwas Wichtiges für mein Leben, das ist etwas, was mich trägt, dann kann man auch die Irritation, die Trauer, die Wut überstehen, die einen befällt, angesichts der entsetzlichen Verfehlungen, die von Kirchenleuten begangen worden sind und weiterhin begangen werden.
Was denken Sie, was die Aufgabe der Kirche in Zukunft sein sollte?
Ach, das ist so eine allgemeine und sehr grundsätzliche Frage. Ihre eigentliche Aufgabe bleibt die Weitergabe des Wortes Gottes. Menschen zu erzählen, wie das gehen kann, sinnvoll und gut leben. Mhm. Und damit ist, indem ich sage, das gut leben, nicht gemeint, dass man reich und vergnügt ist, sondern dass man mit dem Blick auf andere lebt und begreift, das ist das gute Leben. Mhm. Ein Leben in menschlichen Beziehungen, Menschen, die mit Liebe zu tun haben zu anderen und die Erfahrung zu machen, dass man lieben kann und dass man geliebt werden kann und dass beides nicht eine eigene Leistung ist. Mhm. Gelegentlich auch Menschen heute daran erinnern, die alles denken, es sei die eigene Leistung. daran zu erinnern, dass die wesentlichen menschlichen Lebensvollzüge nicht eigene Leistung sind. Geboren zu werden ist keine eigene Leistung. Geliebt zu werden ist keine eigene Leistung. Krank zu werden ist keine eigene Leistung. Und zu sterben ist auch keine eigene Leistung, auch wenn manche sagen, es muss eine eigene Leistung werden. Aber ich weiß nicht, ob das eine Botschaft ist, die aus der Zeit gefallen ist. Ich glaube, sie ist eine zutiefst menschliche, dem Menschen gemäße Botschaft, die Kirchen dann weiterhin zu vertreten haben.
In einer Zeit, wo viele Herausforderungen sind, also Klimakrise, Demokratie, auch politische Herausforderungen. Wir haben vorhin auch über Social Media und Hass und Verschwörungsmythen und so weiter gesprochen. Da braucht es ja eine Menge Mut und Beherztheit. Inwieweit kann Kirche Menschen Mut machen oder Mut geben? Wie könnte das gelingen?
Ja, im Mut predigen ist ein bisschen schwierig. Also jemandem zu sagen, du brauchst keine Angst haben und ihm auf den Schulter klopfen oder sagen, es gibt keinen Grund für Angst, das ist Unsinn. Ängste muss man ernst nehmen. Mut kann man nur ansteckend vertreten, wenn man zeigt, dass man selber mutig ist. Dass man nicht alles mitmacht, dass man zu widersprechen bereit ist, dass man nicht bloß dem Zeitgeist folgt und jede gedankliche oder sonstige Mode mitmacht, sondern auch bei seiner Sache bleibt und darin zeigt, die haben ja eine eigene Sache. Die machen nicht nur, und das gilt auch für die Themen, das gilt auch für die Themen einer Akademie, auch der hier in Tutzing, nicht alle die Themen machen, die alle anderen auch schon machen. Das finde ich ein bisschen komisch. Wieso soll ich in der Evangelischen Akademie dieselbe Weiterbildung wir abholen, die ich bei jeder beliebigen anderen politischen oder sonstigen Einrichtung auch abholen kann. Also wenn, dann schon mehr auf das, was den jeweiligen Zusammenhang mit den Fragen von Christen zu tun hat. Das fände ich schon wichtig. Und wie gesagt, es ist immer das Beispiel des praktischen Handelns, des Einsatzes für die anderen, dass Leute sehen, ja, die machen da etwas, was nicht feige ist.
Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor Sie gleich Ihrer Auszeichnung entgegenschreiten. Sie werden ja heute noch vom Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing ausgezeichnet bekommen, das Freundeskreiszeichen überreicht. Und das fällt zusammen mit Ihrem Abschied als Leiter des politischen Clubs. Und da möchte ich wissen, welcher Moment wird Ihnen ganz besonders in Erinnerung bleiben hier aus den letzten 6 Jahren?
Ich habe ja schon davon gesprochen, dass ich jedes Mal fasziniert bin, überwältigt bin von der Schönheit des Ortes. Aber wichtig sind auch die abendlichen Gespräche nach den Vorträgen, das, was man immer heißt, Begegnung in den Salons, dass man dann plötzlich von jemandem angesprochen wird, den man gar nicht kennt, verwickelt einen in ein Gespräch und das ist dann überraschend interessant, manchmal auch langweilig, das kann man nie vorhersagen, aber das gehört dazu. Das finde ich ist schön. Da merkt man, was eine Leistung von Akademien ist, sozusagen eine gewisse Voraussetzungslosigkeit zu schaffen, nämlich, dass man nicht weiß, was der andere ist, aber er ist ja hergekommen, weil er sich interessiert. Das ist die Grundlage, andere Voraussetzungen nicht. Er will etwas mit anderen zusammen wissen und mit anderen zusammen bereden. Das finde ich ist ganz schön. Das ist etwas Kostbares, weil rumstreiten und die eigenen Vorurteile pflegen und auf die anderen schimpfen, zumal auf Politiker schimpfen, das ist das Leichteste und Billigste der Welt. Aber sich auf ein ernsthaftes Gespräch einzulassen und die Zuhörer die bereit sind, 2 Tage lang zu einer anderen zuzuhören und Referenten bereit sind, hierher zu kommen, um was von sich zu sagen, zu erzählen, von ihrem Wissen, ihr Wissen zu teilen. Das ist kostbar, das ist schön, das muss man weitermachen.
Herr Thierse, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wünsche Ihnen jetzt alles, alles Gute.
Dankeschön.
Das war der Seefunken-Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und diesen Podcast weiterempfehlen. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.